DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Kritik aus Peking. China reagiert verärgert über Donald Trumps neues Dekret. Gegenwind der Aktionäre auf der BMW-Hauptversammlung gibt es wenig Grund zum Jubeln. Und Hula One. Kanadische Studenten entwickeln Plastiksauger für den Strand. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. Die erfolgsverwöhnten BMW-Aktionäre haben Harald Krüger auf der Hauptversammlung des Konzerns in München kräftig die Leviten gelesen. Sie machen den Vorstandschef für Kursverluste und Dividendenkürzungen verantwortlich und fragen, ob er noch der Richtige für den Job ist. Aus München, Gabriel Wirth.
In den vergangenen Jahren waren die Hauptversammlungen von BMW fast schon tiefenentspannt. Der bayerische Autohersteller gab Aktionären kaum Grund zur Klage. Doch jetzt ist der Wind deutlich rauer geworden. So sprach ein Vertreter von DK Investment von einem Keulenschlag, als der Autohersteller vor einem Monat mitteilte, wegen des EU-Kartellverfahrens eine Rückstellung von 1,4 Milliarden Euro bilden zu müssen. BMW soll sich mit anderen deutschen Herstellern bei der Abgasreinigung abgesprochen haben und muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen. Konzernchef Harald Krüger hält die Vorwürfe der EU für unberechtigt.
Was versteht man unter einem Kartell? Zum Beispiel geheime Absprachen über Preise oder Verkaufsgebiete zum Nachteil der Kunden. Das war hier nicht der Fall. Unser Ziel war die zulässige Abstimmung von Industriepositionen. Unsere Ingenieure haben immer die innovativsten Lösungen vorangetrieben. Ein Beispiel: Der erste Diesel in Europa mit Euro 6 Zulassung war ein BMW. Weit vor der gesetzlichen Pflicht.
Der Vorstandschef hat auch noch einmal bekräftigt, dass man sich, wenn erforderlich, mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese Vorwürfe wehren will. Aber auch ohne das Kartellverfahren steht BMW vor großen Herausforderungen. Die ganze Branche ist im Wandel. So müssen die Hersteller unter anderem in der EU bald strenge CO2-Ziele einhalten. Und das geht nur mit alternativen Antriebsformen wie Elektromotoren. Im Gegensatz zu VW fokussiert sich der Münchner Autohersteller dabei nicht nur auf reine Elektroautos, sondern auf mehrere Antriebsformen, vor allem auf Plug-in-Hybride, also Verbrenner und Elektromotoren kombiniert in einem Fahrzeug.
Es gibt nicht die eine passende Lösung für alle Anforderungen. Deshalb werden verschiedene Antriebsformen nebeneinander bestehen. Dafür nutzen wir flexible Plattformen. Alles auf eine Karte zu setzen, das ist aus meiner Sicht unternehmerisch nicht klug. Entscheidend ist, wir sind handlungsfähig, wir sind hochflexibel bei allen Technologien. Das ist der BMW-Weg.
Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hält diesen Weg zwar für den richtigen, insgesamt ist sie mit der Entwicklung des Konzerns aber unzufrieden. Auch von anderen Anteilseignern muss sich der Vorstand viel Kritik anhören, nachdem im vergangenen Jahr der Gewinn und der Aktienkurs eingebrochen sind und die Geschäftsleitung zudem davon ausgeht, dass das Ergebnis vor Steuern in diesem Jahr weiter zurückgehen wird. Mittlerweile wird sogar darüber diskutiert, ob der Konzernchef Krüger noch der richtige Mann an der Spitze ist. Man habe sich mehr erwartet, meint dazu Bergdold.
Herr Krüger muss jetzt zeigen, was in ihm steckt. Er muss dieses Unternehmen wieder dorthin bringen, wo wir ja eigentlich waren und wie auch alle dachten, dass wir sind.
Bergdold zufolge sollte BMW auch einmal darüber nachdenken, ob nicht Deutschland für die Batterieproduktion der bessere Standort ist. Während in der Münchner Olympiahalle Vorstand und Aktionäre über die Zukunft des Konzerns diskutieren, demonstrierten draußen vor der Hauptversammlung junge Menschen. Sie forderten BMW auf, mehr für den Klimaschutz zu tun, anstatt immer nur größere und schnellere Autos zu bauen.
Gabriel Wirth war das aus München. Die chinesische Staatsführung hat das neue Telekommunikationsdekret der US-Regierung heftig kritisiert. US-Präsident Donald Trump hatte gestern den nationalen Notstand für den Bereich der Telekommunikation erklärt. Damit kann er im Prinzip alle ausländischen Firmen vom US-Markt ausschließen. Beobachter gehen aber davon aus, dass das Dekret vor allem auf chinesische Unternehmen wie Huawei zielt. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Deutliche Worte aus Peking in Sachen Telekommunikationsdekret von Donald Trump. Liu Kang, der Sprecher des Außenministeriums, sagte, Chinas Staats- und Parteiführung lehne einseitige Strafen gegen chinesische Firmen ab. Der US-Präsident nutze das Instrument der Notstandsdekrete nur als Vorwand und das sei missbräuchlich. Liu warnte, die Angelegenheit belaste die US-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zusätzlich. Der Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng forderte die US-Regierung in Peking auf, sich an die Regeln des freien Marktes zu halten. Ausländische Firmen, so auch chinesische, bräuchten eine faire, offene und vorhersehbare Umgebung. US-Präsident Donald Trump hat für den Bereich Telekommunikation den nationalen Notstand ausgerufen. Damit dürfen amerikanische Firmen keine Ausrüstung von Unternehmen mehr verwenden, von denen ein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehen könnte. Der Schritt zielt auf den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei. Der Technologiekonzern ist zwar ein privates Unternehmen, er untersteht aber chinesischen Gesetzen und nach Ansicht von Kritikern könnte die Führung in Peking diese Gesetze theoretisch ausnutzen, um Huawei für Spionage- oder Sabotageaktionen einzuspannen. Huawei weist diesen Vorwurf zurück. Das Unternehmen kritisierte heute, mit dem Notstandsdekret verletze die US-Regierung die Rechte von Huawei. Man sei aber bereit, mit den amerikanischen Behörden in Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten.
Soweit Steffen Wurzel. Stornierte Bestellungen, Flugverbote in aller Welt und ein gewaltiger Imageschaden. Der US-Flugzeugbauer Boeing kämpft nach den Abstürzen zweier Maschinen in Indonesien und Äthiopien mit massiven Problemen. Die Auftragslage ist katastrophal und könnte langfristig sogar die Existenz des Luftfahrtriesen bedrohen. Durch die Kursverluste der Boeing-Aktie wurden in den vergangenen Monaten mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet. Und das, was jetzt bei einer Kongressanhörung in Washington herausgekommen ist, belastet sowohl Boeing als auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA. Thorsten Teichmann mit den Einzelheiten.
Wie viel Verantwortung übernimmt die US-Flugaufsicht FAA für die Krise bei Boeing? Bei der Anhörung vor dem Kongress verteidigte der amtierende Chef der Behörde, Elwell, das bestehende Verfahren für die Zulassung von Flugzeugen. Dazu gehört, dass Mitarbeiter eines Unternehmens wie Boeing viele Checks selbst durchführen.
In my mind, if we have
ich denke, wenn wir strikte Kontrollen haben und uns schützen vor Interessenskonflikten, was der Fall ist, dann haben wir ein gutes System. Aber es kann immer verbessert werden und darum geht es. Ausgerechnet bei den Kontrollen könnte es Probleme gegeben haben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass leitende Beamte der FAA bei der Boeing 737 MAX ein neues System zur Flugsteuerung, genannt MCAS, nicht selbst überprüft haben. Sie hätten die Prüfung auch nicht überwacht. Wir nehmen all die Artikel und Vorwürfe ernst, aber in dem Bericht stand nichts, was mir bewusst wäre. Die Zeitung berichtete, Boeing habe das MCAS-System nicht als sicherheitsrelevant eingestuft. Der FAA-Chef räumte ein, dass die Probleme mit dieser Flugsteuerung entscheidend für die Sicherheit der Boeing 737 sind. Einige Abgeordnete erklärten, dass US-Piloten leicht mit der Situation im Cockpit hätten umgehen können. Andere kritisierten dagegen, dass Hersteller Boeing das System zur Unterstützung der Flugsteuerung im Handbuch der 737 MAX nicht erwähnt hatte. Ein Mitschnitt aus dem November 2018 stützt den Verdacht. Der Fernsehsender CBS hat Aufnahmen veröffentlicht, in denen sich Boeings Vize Sinnott verteidigt. Boeing habe die Crews nicht mit unnötigen Informationen überfordern wollen. Doch so kommt der Flugzeughersteller kaum aus den Schlagzeilen. Die Verunsicherung ist groß, seit dem Absturz von zwei Flugzeugen vom Typ 737 MAX innerhalb weniger Monate. 346 Menschen kamen ums Leben. Flugzeuge dieser Baureihe bleiben seit dem zweiten Absturz am Boden. Bei der Boeing-Hauptversammlung vor wenigen Wochen griffen plötzlich private Anleger zum Mikrofon, Kleinaktionäre wie Helen Robbins. Ich habe Sorge, dass bei den Kontrollen zu viel im Fluss ist, dass es keine klare Trennung zwischen der Aufsicht der FAA gibt und Boeings eigenen Tests. Daraus entsteht ein Konflikt. Der Chef der US-Flugaufsicht, Elwell, erklärte im Kongress, es gebe noch keinen Termin für eine Neuzulassung des Flugzeugs. Elwell fürchtet, die Kritik an seiner Behörde könnte negative Folgen haben. Folgen bekommt auch Boeing zu spüren. Der Chef von Ethiopian Airlines, Gebre Mariam, erklärt im Fernsehsender NBC, seine Airline werde als eine der letzten den Betrieb mit der 737 MAX wieder aufnehmen. Eine Maschine von Ethiopian war im März verunglückt.
We have made it very clear on several occasions that we will not be the first one to return the airplane back to air.
Ich bin noch nicht sicher, dass diese Maschine wieder für uns fliegt. Vielleicht, wenn wir überzeugt sind und Piloten sowie Passagiere überzeugen können. Davon scheinen alle noch weit entfernt. Auch für den US-Kongress war die Anhörung des Chefs der FAA nur der Beginn der Untersuchung.
Aus Washington war das Thorsten Teichmann. Morgen entscheidet der Bundesrat in Berlin, ob E-Scooter im Straßenverkehr zugelassen werden. Die Tretroller mit Elektroantrieb fahren bis zu 25 Kilometer schnell. Und während in Deutschland noch über die Zulassung diskutiert wird, sind die Roller in unseren Nachbarländern längst unterwegs. Was die Regeln angeht, hat aber jedes Land seine eigene Agenda. Regina Steffens berichtet.
Eigentlich ist es ziemlich einfach. Per App entsperren, draufstellen, Geschwindigkeitsknopf, los. Einfach, vorausgesetzt, man will nicht mehr als in einem EU-Land Elektroscooter fahren. Denn da geht das Chaos los. In Spanien sind sie mal 30 km/h, in Belgien mal 18, mal 25 km/h schnell. In den Niederlanden und in der Schweiz darf man ab 16 Jahren auf die E-Tretroller steigen, woanders erst mit 18. Ein Helm ist nur in Portugal Pflicht, in Österreich sind sogar 0,8 Promille erlaubt. Fahren ging mal auf dem Gehweg, mittlerweile nur noch auf Radwegen oder mal auf Straßen. Parken? Naja, da wo Platz ist. Bußgelder verhängt bisher nur Frankreich. 135 Euro für Fahren auf dem Gehweg, 35 Euro fürs Wildparken. Vorausgesetzt, man wird erwischt. Während sich die EU-Mitgliedstaaten selbstständig um Regeln bemühen, ist die EU gerade mit dem Wahlkampf beschäftigt und die Tretroller hinten abgefallen.
Nein, da sind wir noch nicht so weit. Die Entwicklung, die war einfach zu schnell,
sagt Grünen-Politiker Michael Kramer, Mitglied im Verkehrsausschuss im EU-Parlament. Die EU-Institutionen sind sich zwar einig, E-Mobilität soll her, weniger CO2-Ausstoß, doch dabei haben sie erst einmal an größere Fahrzeuge, an E-Busse, E-Trucks und E-Autos gedacht. 200 Millionen Euro investiert die EU zwischen 2018 und 2020 für Elektromobilität per Batteriebetrieb.
Eine europäische Regelung wäre möglich, aber ich kenne keine Initiative von Deutschland in diese Richtung.
Und auch nicht von anderen Ländern. Die E-Tretroller kamen oft ohne Zulassung über Nacht in die EU-Städte. Wie in Deutschland machen sich die Länder noch Gedanken über die Zulassung von Sharing-Anbietern, obwohl die Tretroller schon längst über die Straßen fahren. Madrid hatte sie zwischenzeitlich ganz verboten. Erst diese Woche hat die Stadt Paris mit 10 Anbietern eine Charta des guten Fahrens unterzeichnet. Scheitert dieser Verhaltenskodex, dürfe die Stadt die bisher 15.000 Roller vorläufig verbieten. Noch viel dringender sind Sicherheitsfragen, denn in Paris und Brüssel gab es bereits tödliche Unfälle. Michael Kramer sieht mehr Sicherheit gewährleistet, indem bestehende Regeln analog auf die E-Scooter angewandt würden.
Und das wäre eben die Regelung, dass die E-Scooter mit Fahrrädern gleichgesetzt werden. Dann dürfen sie auf Radwegen fahren und auf der Straße, aber nicht auf dem Bürgersteig. Stärkere E-Bikes, die es gibt, werden mit Mopeds oder Motorrädern gleichgesetzt. Die dürfen nicht auf Radwegen fahren. Alle anderen dürfen das.
E-Scooter wie Fahrräder behandeln, nicht wie E-Bikes oder Pedelecs. Und die, die schneller als 25 km/h fahren, sollten für die gleichen Regeln gelten wie für Mopeds oder Motorräder? Also Nummernschild, Versicherungspflicht und Fahren auf der Straße? Alles ohne Helm? Das Regelchaos um die E-Scooter, es geht munter weiter. Und so lange rollen sie durch Europas Städte.
Informationen von Regina Steffens waren das. Studenten aus dem kanadischen Quebec wollen einen der dreckigsten Strände der Welt vom Plastikmüll befreien. Dieser Strand liegt ausgerechnet im Tropenparadies Hawaii. Sein Name Camilo Point. Die 12 Studenten haben einen riesigen Staubsauger entwickelt und testen dort ihre Monster-Saugmaschine. Markus Schuler war für uns dort.
Der Strand von Camillo Point auf der Hauptinsel Big Island sieht mehr nach Müllhalde denn nach Urlaubsparadies aus. Überall liegt Plastik. Tüten, Flaschen, Deckel, Verpackungen. Camillo Point ist wohl der unattraktivste Flecken der Insel und das ganz ohne eigenes Zutun. Denn der meiste Müll wird von der Meeresströmung angespült. Er hat oft tausende Kilometer zurückgelegt. Die Meeresbiologin Megan Lamson-Leatherman schöpft wieder Hoffnung. Hula One, so der Name des Strandstaubsaugers, sieht vielversprechend aus, meint sie, auch wenn er eine Menge Lärm macht. Wir haben immer gescherzt und gesagt, wir brauchen eine Art Plastikmagneten. Das ist das bisher Innovativste, was ich gesehen habe. Ich bin wirklich angetan. Hula One ist auf einem großen Anhänger montiert. Angetrieben wird der Sauger von einem mächtigen mächtigen Benzingenerator. Ein Schlauch führt ins Meer. Dieser spült Wasser in einen Tank. Ein anderer Schlauch saugt die Plastikteile ein, Sand inklusive. Der Schlauch ist etwas breiter als der Rüssel eines Elefanten. Im Tank selbst werden dann Plastik und Sand mit Hilfe des Meerwassers wieder voneinander getrennt. Denn das Plastik schwimmt oben. Ingenieursstudent Alexandre Savard hat sich die Maschine ausgedacht.
And at some point I became kind of obsessed with it and I just
Ich habe mich an der Idee festgebissen und wollte das Problem lösen. Dann habe ich Camillo Beach entdeckt, der als einer der dreckigsten Strände der Welt gilt. Wenn wir diesen Strand sauber kriegen, können wir das überall schaffen. Umgerechnet 46.000 Euro haben die Studenten via Crowdfunding-Aktion zum Bau des Staubsaugers eingesammelt. Die ersten Tests sind offenbar erfolgreich verlaufen. In einem großen Stahlmülleimer landet das Plastik, das die Maschine ausspuckt. Pro Minute können so 11 Liter Sand gereinigt werden. Jean-Félix Treblin, einer der Studenten, ist erleichtert, dass der Sauger funktioniert. Es habe 2 Jahre von der Idee bis zur Fertigstellung des Prototypen gedauert, erzählt er. Wir haben tausende Stunden investiert. Wir sind 12 Studenten, Tage und Nächte und am Wochenende haben wir an der Maschine gearbeitet. Die Studenten aus Quebec wollen nach dem erfolgreichen Test ihren Staubsauger nun kleiner machen und sie suchen nach Investoren.
Und mit dieser Reportage aus Hawaii von Markus Schuler geht dieser Podcast zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.